Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Unsere Themen. Aus der libyschen Hauptstadt werden Schießereien gemeldet und Kämpfe aus dem Umland. Wir haben Stimmen aus Tripolis und vom Menschenrechtsrat der UNO in Genf. Und wir reden mit dem Strategieexperten Christoph Bertram über die Rolle der Staatengemeinschaft in der Krise.
Hier verlangt es wirklich eine große internationale Anstrengung. Und ich wünschte, man sehe ein paar wirkliche Anzeichen dafür.
Außerdem, wer sorgen will, muss auch zahlen. Die Justizministerin riskiert Streit im neuen Scheidungsrecht und Fatwas und Todesdrohungen wegen eines versprochenen Kusses. Bericht aus Pakistan. Echo der Zeit am Mikrofon sind Philipp Scholkmann und Eva Gammeter mit den Nachrichten.
In der libyschen Hauptstadt Tripolis haben Anhänger von Machthaber Gaddafi auf Demonstranten geschossen, wie Augenzeugen berichten. Mehrere Menschen seien getötet worden. Heftige Kämpfe werden auch aus der Stadt Zawiya, westlich von Tripolis, gemeldet. Inzwischen haben sich weitere libysche Diplomaten und auch der Generalstaatsanwalt von Gaddafi losgesagt. Der von Aufständischen angekündigte Marsch auf Tripolis fand offenbar nicht statt. In zahlreichen arabischen Ländern wurde heute ein weiterer Tag des Zorns begangen. In Tunesien, wo die Welle der Volkserhebungen begonnen hatte, verlangten Demonstranten den Rücktritt der Übergangsregierung. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo forderten Demonstranten raschere Reformen und eine Bestrafung der früheren Funktionäre der Regierung Mubarak. In Jemens Hauptstadt Sanaa demonstrierten Zehntausende gegen die Regierung von Präsident Saleh. Auch in Jordanien gingen mehrere tausend Menschen auf die Straße und forderten Neuwahlen. In Bagdad und anderen irakischen Städten demonstrierten Einwohner gegen Korruption und Arbeitslosigkeit. Bei Zusammenstößen wurden mindestens 9 Menschen getötet. In der Schweiz soll der Bund mehr an den Finanzausgleich unter den Kantonen zahlen, und zwar 112 Millionen Franken mehr in den nächsten 4 Jahren. Die Finanzkommission des Nationalrats hat den Vorschlägen des Bundesrats zugestimmt. Weiterhin gibt es aber Meinungsverschiedenheiten zwischen städtischen und ländlichen sowie zwischen finanzstarken und schwachen Kantonen. Auch in Zukunft sollen Kantone, die Geld aus dem Ausgleich erhalten, ihre Steuern unter das Mittel der Geberkantone senken dürfen. Der Schweizer Preisüberwacher Stefan Meyerhans will den Druck auf das Gesundheitswesen erhöhen. Vor allem bei den Spitaltarifen und den Medikamentenpreisen sehe er Sparmöglichkeiten, sagte Meyerhans an seiner Jahresmedienkonferenz in Bern. Die Vertriebsmarge auf Medikamente liege derzeit bei etwa 12%, das sei zu hoch. Sie müsse auf rund 4% gesenkt werden. Davon erhofft sich Meyerhans Einsparungen von 370 Millionen Franken. Weiter will der Preisüberwacher dafür sorgen, dass der Systemwechsel zu den Fallpauschalen in den Spitälern die Kosten nicht noch mehr in die Höhe treibt. Bei der Gewerkschaft Unia ist der Streik der Sektionen Bern und Oberaargau-Emmental vorerst zu Ende. Die Konfliktparteien haben sich darauf geeinigt, dass ein Vermittler eingesetzt wird. Am Streik hatten sich rund 40 Mitarbeiter der Unia-Region Bern beteiligt. Sie warfen der Gewerkschaftsleitung autoritäres Vorgehen vor. Die Streikenden hatten unter anderem verlangt, dass die Absetzung des Berner Sektionschefs rückgängig gemacht wird. Europas größter Autobauer Volkswagen hat letztes Jahr 7,2 Milliarden Euro Gewinn gemacht, so viel wie noch nie. Wie das Unternehmen mitteilt, betrug der Umsatz knapp 127 Milliarden Euro, 20% mehr als im Vorjahr. Der VW-Konzern verkaufte 2010 zum ersten Mal seit seinem Bestehen mehr als 7 Millionen Autos. In den USA ist die Wirtschaft im letzten Quartal langsamer gewachsen als bisher angenommen. Auf das ganze Jahr hochgerechnet stieg das Bruttoinlandprodukt von Oktober bis Dezember 2010 um 2,8%. Dies zeigt eine zweite Schätzung des US-Handelsministeriums. In der ersten Schätzung war noch von 3,2% die Rede gewesen. Schlechter stand es vor allem in der Binnenwirtschaft. So legte die Bauwirtschaft in den USA weniger stark zu als angenommen und die Konsumenten steigerten ihre Ausgaben ebenfalls nicht so stark wie zunächst berechnet. Im Außenhandel fiel das Wachstum dagegen stärker aus als erwartet. Tennis. Roger Federer steht beim Turnier von Dubai zum 6. Mal im Finale. Im Halbfinal besiegte der Schweizer Tennisprofi den Franzosen Richard Gasquet in 2 Sätzen, 6:2 und 7:5. Damit kommt es morgen zum Final zwischen Roger Federer und dem Serben Novak Djokovic. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.537 Punkten plus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.106 Punkten, ebenfalls plus 0,3%. Der Euro wird zu 1,2772 Franken gehandelt, der Dollar zu 92,87 Rappen. Zum Wetter. Morgen scheint nach Auflösung von Hochnebelfeldern überall die Sonne. Am Nachmittag nimmt die Bewölkung aus Westen allmählich zu, gegen Abend setzt Regen ein. Schnee fällt ab etwa 1000 Metern. Im Osten bleibt es bis am Abend meist sonnig und trocken. Die Höchsttemperatur erreicht 7 bis 11 Grad. Am Sonntag fällt verbreitet Regen, die Schneefallgrenze sinkt auf 600 Meter. Auch im Süden wird es zeitweise nass. Die Temperatur geht auf 5 bis 8 Grad zurück.
Sie hören Echo der Zeit auf Schweizer Radio DRS mit diesen weiteren Themen. Kämpfe in den Hochburgen des Revolutionsführers.
È chiaro che il regime si gioca una partita mortale in queste prossime giornate.
Gaddafi steckt in einer tödlichen Schlacht, sagt Vincenzo Nigro. Er berichtet aus Tripolis auf Einladung Gaddafis. Dann Krisensitzungen bei UNO und NATO. Müsste die Staatengemeinschaft in Libyen intervenieren mit Sanktionen oder gar mit Gewalt? Wir fragen unseren diplomatischen Korrespondenten und den Strategieexperten Christoph Bertram. Über den Geist der Revolution im Café Groppi stimmen aus dem neuen Kairo 2 Wochen nach Mubaraks Sturz. Dann?
Ich möchte Mütter und Väter nicht gegeneinander ausspielen.
Wie Justizministerin Sommaruga im neuen Scheidungsrecht schlichten will. Und?
They stood up for me and I was like, Vina, go ahead, we are with you, you go join politics, we want you to be the president of Pakistan.
Vina Malik, die zur Hoffnungsträgerin der säkularen Kräfte geworden ist, wegen eines Kusses, den sie gar nicht gegeben hat. Bericht aus Pakistan, hier im Echo der Zeit. Die Menschen in Tripolis wagen sich offenbar kaum noch aus dem Haus. Wer es doch tut und sich an einer Demonstration beteiligt, riskiert das Leben. Auch heute haben Gaddafis Sicherheitskräfte auf Demonstranten geschossen, wie es heißt. Informationen aus Tripolis sind rar. Heute aber haben 2 Medien Stimmen aus der libyschen Hauptstadt veröffentlicht. Martin Dora berichtet.
Dass Libyens Diktator ausländische Journalisten einlädt, würde man nicht für denkbar halten. Und doch hat er es getan. 9 italienische Reporter durften gestern nach Tripolis reisen. Einer von ihnen ist Vincenzo Nigro von der Römer Tageszeitung La Repubblica, auf deren Website er heute seine Eindrücke schildert.
Paradossalmente, lasciando l'aeroporto, le strade di Tripoli sembrano vuote, molto poco trafficate. Qui è giovedì sera.
Bei seiner Ankunft gestern sei Tripolis erstaunlicherweise ruhig gewesen. Die Straßen schienen fast leer zu sein, es habe kaum Verkehr gehabt. Aber die Spannung sei spürbar gewesen, die Unsicherheit, ob es zu dem angekündigten Marsch auf Tripolis kommen würde, zur großen Kundgebung gegen den Diktator. Der große Marsch blieb aus bis zur Stunde. Es hat offenbar nur vereinzelt kleinere Demonstrationen gegeben. Die Angst herrsche vor, berichtet ein anonymer Bewohner der Hauptstadt der britischen BBC. Es gebe keinen normalen Alltag mehr.
I mean, life is not normal. Nobody's thinking about their job, nobody's thinking about their livelihood, nobody's watching anything, everybody's just watching the news.
Niemand gehe mehr zur Arbeit, die Menschen sperrten sich in ihren Häusern ein, verfolgten gespannt die Nachrichten. Man staple Lebensmittel, weil völlig ungewiss sei, was die Stadt erwarte. Die Erfahrungen der letzten Tage geben den Bewohnern von Tripolis eine finstere Vorstellung von der Gewalt, die droht. Der Augenzeuge der BBC berichtet von teils wilden Schießereien in der Stadt.
As soon as these shootings happened, bodies are picked up
Kaum waren die Schießereien vorbei, seien die Toten und Verletzten in Autos geladen und weggebracht worden. Das Blut auf der Straße habe man weggewaschen, damit keine Spuren der Auseinandersetzungen blieben. Danach sei die Stadt in eine fast gespenstische Ruhe versunken. Nichts habe sich mehr gerührt. Aber in der trügerischen Stille kursierten Gerüchte von Gewalttaten der Soldaten und Söldner. Auch die Opposition im Ausland sammelt, was Augenzeugen schildern. Sabri Malek in London spricht für die Kampagne für ein freies und demokratisches Libyen und berichtet von hinterhältigen Taten.
People expect help because they have a lot of injured people in the streets. People expect help from
Die Leute, die bei Demonstrationen verletzt wurden, warteten auf Hilfe, aber die Ambulanz, die sich nähere, stelle sich als tödliche Falle heraus. Diese Fahrzeuge würden oft von Söldnern als Tarnung genutzt, von Mördern, die dann rausspringen und in die Menge schießen. Solche Berichte seien praktisch unmöglich zu überprüfen, sagt Vincenzo Nigro, der Repubblica-Reporter.
È molto difficile, se non impossibile, verificare tutte le notizie. Molte sono sicuramente false, che girano in queste ore.
Aber auch wenn vieles in diesen Stunden falsch oder verzerrt weitergegeben wird, geht Nigro davon aus, dass Muammar Gaddafi in einer tödlichen Schlacht steht.
È chiaro che il regime si gioca una partita mortale in queste prossime giornate.
Den Osten, sagt der italienische Reporter, werde Gaddafi nicht mehr zurückerobern können. Und auch in seiner Hauptstadt sei er nicht mehr sicher vor gefährlichen Herausforderungen. Vor allem die Stammesführer könnten ihm gefährlich werden, die ihn bisher unterstützt haben. Sabri Malek in London glaubt nicht, dass Gaddafi sich noch halten kann. Libyens Hauptstadt Tripolis falle langsam in die Hände der Aufständischen. Gaddafi sei umzingelt in seinem Hauptquartier. Seine Söldner setzten sich ab.
Tripoli is slowly becoming, rather, it's swiftly becoming in the hands of the revolutionaries.
Auch diese Einschätzung ist bisher Spekulation. Malek stützt sie mit einer Nachricht aus Tripolis. Gaddafi habe ein geheimes Tunnelsystem bauen lassen, um sich notfalls retten zu können. Aber die Rebellen hätten nun die Pläne dieser Fluchtwege.
He has tunnel systems, but it's too late now. He has nowhere to run to now.
Es sei zu spät, sagt Sabri Malek. Gaddafi könne nicht mehr fliehen. Jetzt werde das letzte Kapitel der hässlichen und blutigen Diktaturgeschichte geschrieben. Wie lange an diesem Kapitel noch geschrieben wird, weiß freilich auch er nicht.
Martin Dora. Lange schien die Staatengemeinschaft wie gelähmt der dramatischen Entwicklung zuzuschauen. Doch in den letzten Tagen jagen sich die Krisensitzungen. Gestern bei der Europäischen Union, heute auch bei der UNO und bei der NATO. Der Nordatlantikrat, das oberste Gremium des westlichen Militärbündnisses, berät im Moment an einer Krisensitzung in Brüssel über Libyen. In der Nacht tritt der Sicherheitsrat der UNO zusammen zum gleichen Thema. Und heute Nachmittag schon beriet der Menschenrechtsrat der UNO in Genf über Libyen. Fredrik Steiger, Sie haben die Debatte in Genf beim Menschenrechtsrat verfolgt. Eine Resolution wurde verabschiedet. Was sagt die?
Diese Resolution ist viel entschiedener, als man das noch vor wenigen Tagen, noch vor ein, zwei Tagen hätte erwarten können. Wichtig ist auch, sie wurde einstimmig verabschiedet. Auch das war nicht unbedingt selbstverständlich. Und sie ist doch sehr deutlich in der Verurteilung des Gaddafi-Regimes. Interessanterweise hat sogar die libysche Delegation letzten Endes zugestimmt. Die ist nämlich während der heutigen Menschenrechtsratssitzung abgesprungen vom Gaddafi-Regime und hat erklärt, dass sie im Dienste des Volkes und nicht im Dienste des Diktators stehe. Und es gab auch sehr, sehr scharfe Verurteilungen. Es wurde oft der Begriff Verbrechen gegen die Menschlichkeit verwendet, zum Beispiel von UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte Navi Pillay.
Let me recall that widespread and systematic attacks against the civilian population may amount to crimes against humanity.
Und es waren auch andere Botschafter, die diese Formulierung verwendet hatten. Und deswegen soll nun auch eine Untersuchungskommission sofort nach Libyen geschickt werden, um auch Beweise zu sammeln. Mit dem Ziel natürlich, dass letzten Endes Gaddafi und sein Clan vor den Strafgerichtshof der UNO in Den Haag gestellt werden könnten.
Vor dieser Sitzung des Menschenrechtsrats wurde diskutiert, dass man die Libyer, deren Mitgliedschaft in diesem Menschenrechtsrat suspendieren sollte. Ist der Rat so weit gegangen?
Er ist nicht ganz so weit gegangen. In diesem Punkt herrschte letztlich keine Einigkeit für eine wirklich harte Formulierung. Statt dass das gefordert wird, statt dass die Generalversammlung der UNO, die dafür zuständig wird, ist aufgefordert worden wäre, Libyen zumindest zeitweilig rauszuwerfen aus dem Menschenrechtsrat, hat man nun die Forderung gewählt, dass man das erwägen müsse. Die westlichen Staaten waren ganz klar dafür, übrigens auch die Schweiz und nicht zuletzt die USA, die bis vor kurzem noch sehr gezögert hatten.
The UN General Assembly has the authority to suspend the membership rights of a council member who is committing gross and systematic.
Das war die amerikanische UNO-Botschafterin in Genf, Eileen Chamberlain, die sehr, sehr deutlich war in ihren Forderungen. Aber es gab dann eben auch in der dritten Welt Länder, die das unterstützten, aber auch solche, die dagegen sprachen. Und am meisten dagegen gekämpft hatten Kuba, hatten China und Russland, Länder, die gesagt haben, das schaffe einen Präzedenzfall, vor dem sie selber natürlich ein Stück weit auch Angst hatten. Und als Konzession an diese Länder hat man letzten Endes eine weichere Formulierung gewählt, um auch sie an Bord zu holen.
Dennoch fällt auf, vor zwei Tagen noch wollten die Staaten nicht einmal tagen zum Thema Libyen im Menschenrechtsrat, jetzt plötzlich diese Dringlichkeit. Was ist geschehen?
Man kann es späte Einsicht nennen. Man hat wirklich gemerkt in den letzten Stunden und Tagen, dass es unmöglich ist, einfach nichts zu tun oder sich auf lauwarme Kritik zu begrenzen. Und das war nicht einfach für verschiedene Staatengruppen. Für die dritte Welt war das nicht ganz einfach, weil dort automatisch relativ lange Zeit der Solidaritätsreflex gespielt hat. Gaddafi hat sich seit Jahren immer wieder als Fürsprecher der Armen inszeniert, zumindest. Es gab auch die arabische, die afrikanische Solidarität, also davon musste man Abstand nehmen. Und die westlichen Länder haben zuerst lange Zeit, vielleicht zu lange, an ihre Interessen gedacht, Öl, Rüstungsinteressen, Flüchtlingsabkommen, und davon mussten sie zuerst Abstand nehmen. Die jüngsten Berichte in den vergangenen Tagen aus Libyen, die waren nun doch so erschütternd, und die haben auch die Nichtregierungsorganisationen, die Öffentlichkeit, die Medien dazu veranlasst, Druck zu machen auf die Politiker, so dass inzwischen ein Umdenken unvermeidlich geworden ist.
Der Menschenrechtsrat in Genf ist das eine, das entscheidende Gremium wohl der UNO, der Sicherheitsrat tagt ebenfalls, nämlich heute Nacht. Wird der vor diesem neuen Hintergrund Sanktionen gegen Libyen beschließen?
Es ist zumindest wahrscheinlicher geworden. Der Sicherheitsrat steht nun unter dem Druck dieser klaren Resolution aus Genf vom Menschenrechtsrat. Er kann sich nicht mehr, wie er das vor zwei Tagen getan hat, mit einer lauwarmen Erklärung begnügen. Es wird sicher eine schärfere Verurteilung, eine Resolution geben. Ob und inwieweit die Sanktionen enthält, ist nicht sicher, aber naheliegend wären zum Beispiel ein Waffenembargo, wären die Kontensperrung für den Gaddafi-Clan weltweit, wären Reiseverbote und möglicherweise auch Flugverbote, die es Gaddafi verunmöglichen würden, mit Flugzeugen sein eigenes Volk zu beschießen und Söldner einzufliegen ins Land.
Anderer Schauplatz in der diplomatischen Ringen, in der Hektik zum Thema Libyen war heute Brüssel. Der Nordatlantikrat des Militärbündnisses NATO tagt dort. Was ist zu erwarten?
Es geht ganz sicher nicht um einen Kampfeinsatz, es geht aber um logistische Unterstützung bei der Evakuierung, um logistische Unterstützung bei der humanitären Hilfe. Das könnte die NATO leisten, das hat NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen gerade vor der Sitzung nochmal bekräftigt. Man habe diese schnelle Eingreiftruppe, man habe die Kapazitäten, wenn das gefordert würde, kurzfristig einzugreifen. Es wäre übrigens der erste Einsatz dieser NATO-Eingreiftruppe überhaupt. Und eben, diese Forderung könnte kommen, die NATO könnte sie erfüllen. Was eher unwahrscheinlich hingegen ist, dass die NATO zum Beispiel Flugverbote mit militärischen Mitteln über Libyen durchsetzen würde.
Informationen unseres diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger. Besten Dank. Was kann, was soll die internationale Gemeinschaft tun angesichts der immer dramatischeren Entwicklung in Libyen? Ich sprach darüber auch mit dem Strategieexperten Christoph Bertram und fragte ihn zunächst nach der Rolle dieser NATO. Kann das Militärbündnis überhaupt eine sinnvolle Aufgabe übernehmen in dieser Krise?
Die NATO koordiniert jetzt den Schutz und die Evakuierung der eigenen Staatsangehörigen, sodass das nicht einfach nur jede Regierung für ihre eigenen Leute macht, sondern dass man sich da zusammenschließt und gemeinsam etwas unternimmt. Das ist sicherlich vernünftig, aber mehr als das wird militärisch nicht geschehen.
Aber ist Libyen nicht gewissermaßen der klassische Fall für eine gezielte militärische Intervention, um schlimmste Verbrechen zu verhindern? Die NATO hat ja in anderen Fällen mit diesem Argument schon Kriege geführt.
Ja, wir wissen ja gar nicht richtig, was da vor sich geht. Und es ist eine unübersichtliche Situation. Das wäre das Unvernünftigste, was man machen könnte, jetzt Truppen hineinzuschicken, um sozusagen den Kampf zwischen den Aufständischen und der Regierung zu entscheiden. Das kann nicht die Aufgabe der NATO oder ihrer Mitglieder sein.
Und was dazwischen? Flugverbotszonen zum Beispiel, wie sie diskutiert werden?
Ja, das kann man sicherlich machen, aber das wird natürlich auch nicht so furchtbar entscheidend sein. Es ist wahrscheinlich nur noch eine Frage von Tagen, bis die Frage entschieden ist, wer in Libyen das Sagen hat, zumindest ob Gaddafi noch das Sagen haben wird. Da werden solche Maßnahmen keinen wesentlichen Eindruck machen. Für Sanktionen gilt das Gleiche. Auch für Drohungen mit dem Internationalen Strafgerichtshof gilt das Gleiche. Das sind alles Androhungen, sind alles Maßnahmen, die zwar die Verurteilung ausdrücken und den Aufschrei ausdrücken, den wir alle empfinden über das, was da passiert, aber viel Wirkung werden sie nicht haben.
Mit anderen Worten, es bleibt der Staatengemeinschaft praktisch nur abzuwarten.
Es bleibt abzuwarten, es bleibt zu versuchen, die erhebliche humanitäre Katastrophe, die sich da abzeichnet, sich darauf einzustellen. Denken Sie dran, da wird ja eine große Flüchtlingswelle nach Tunesien und Ägypten ausgehen. Viele Ägypter und Tunesier haben in Libyen gearbeitet, sind ja nicht nur westliche und chinesische Arbeiter in Libyen gewesen, sondern ganz viele aus der Gegend selbst, die werden zurückfluten und damit die Situation in Ägypten und Tunesien weiter belasten, die ohnehin schon belastet ist. Die Frage wird sein, was passiert, wenn halbwegs ein Grad von Gewissheit über die Zuständigkeiten in Libyen entstanden ist und im Augenblick ist die noch nicht da. Journalisten kommen ja eigentlich nicht richtig ins Land hinein, wir wissen nicht richtig, was da passiert, aber dass danach erhebliche, immense soziale Probleme, humanitäre und soziale Probleme auftauchen werden, das wissen wir jetzt schon und darauf muss man sich vorbereiten. Aber viel machen darüber hinaus, außer dieser dringenden Vorbereitung, kann die internationale Gemeinschaft, kann der Westen nicht tun.
Welchen Eindruck machen die USA, macht die Regierung Obama auf Sie in dieser Krise? Von außen hat man den Eindruck, sie wirkt eher getrieben und noch zögernder als manche ihrer Bündnispartner.
Ja, in der Tat. Ich glaube schon, dass die Kritik an Obama berechtigt ist. Ich weiß zu wenig darüber, wie eng die Beziehungen zwischen dem amerikanischen Militärs und dem Militärs in Libyen sind. Wahrscheinlich überhaupt nicht besonders eng, also nicht in dem Maße, wie das mit den ägyptischen Militärs der Fall ist. Aber eine klare Äußerung, eine klare Verurteilung durch den amerikanischen Präsidenten, nicht nur des Vorganges, der da stattfindet, sondern auch Gaddafi und seinen Leuten direkt, das hätte schon Wirkung haben können. Es ist schade, dass er das nicht versucht hat.
Kann man da eine Art Angst erkennen, keinen Zugriff mehr auf die Ölhähne zu haben?
Ich glaube nicht. Wir sind ja alle am Öl Libyens beteiligt, hängen zum Teil davon ab. Aber was immer geschehen wird nach dieser Phase des Umsturzes, die künftigen Machthaber, wer immer das sein wird, werden noch viel dringender die Einnahmen aus dem Öl benötigen, als das bisher der Fall gewesen ist, angesichts der riesigen sozialen und wirtschaftlichen Probleme, vor denen das Land steht.
Was in Libyen passiert, schreibt sich ein in eine größere Entwicklung, einen Umbruch überhaupt im arabischen Raum. Was kann die Staatengemeinschaft überhaupt tun, um diese Bewegung zu unterstützen?
Also einmal muss man natürlich sagen, sie hat bisher Dinge, die vorhersehbar sind, überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Vorhersehbar sind seit Jahren die demografische Entwicklung in diesen Ländern, der hohe Anteil der jungen Leute, über 30% in den meisten nordafrikanischen Staaten und wachsend. Eine junge Generation, die auch keine Arbeit findet, auch ein soziales Problem größten Ausmaßes stattfindet. Da haben wir alle geschlafen, alle haben sich darauf verlassen, irgendwie halten die Machthaber schon die Kontrolle und schaffen sofern künstliche Stabilität. Das hat sich doch sehr spät als ganz falsch herausgestellt. Und mit den Konsequenzen dieser Entwicklung müssen wir jetzt fertig werden, müssen jetzt anfangen zu sagen, machen wir es diesmal besser. Und ich glaube schon, dass kleine Umschichtungen von Hilfspaketen, wie sie im Augenblick in der Europäischen Union diskutiert werden, also hier noch ein paar Millionen und vielleicht da ein paar Millionen hineinschieben und Rat geben, wie man Parteien aufbaut und wie moderne Regierungsformen sind, das ist alles schön und gut, aber das wird nicht ausreichen für das, was da an allumfassenden Problemen für diesen Teil der Welt auf uns zukommt. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, dass wir die neuen Entwicklungen, das Freiheitsstreben, den Wunsch nach Veränderung in diesem Teil der Welt unterstützen, dann werden wir es mit einer Radikalisierung zu tun haben, die im Augenblick noch nicht da ist. Wir müssen also helfen, wir müssen eine Perspektive geben und ich denke, wir müssen eine Art von Marshallplan für Nordafrika vereinbaren. Das kann nicht die Europäische Union allein, da müssen die Amerikaner dabei sein, da müssen die großen Finanzinstitutionen dabei sein. Hier verlangt es wirklich eine große Interesse. internationale Anstrengung. Und ich wünschte, man sehe ein paar wirkliche Anzeichen dafür.
Aber Geld allein wird das Problem auch nicht lösen, eingedenk der Tatsache, dass zivile ökonomische Strukturen in vielen dieser Ländern erst aufgebaut werden müssen.
Das ist sicherlich richtig. Es wird keine schnelle Lösung geben. Aber das Wichtige scheint mir zu sein, dass es jetzt ein Engagement, ein großes internationales Engagement für die langfristige Stabilisierung und Wirtschaftsstabilisierung dieses Bereiches der Welt gibt. Wenn dieses Signal ausbleibt, dann wird die Fähigkeit des Westens insbesondere Einfluss zu nehmen auf das, was passiert, in einem Bereich der Welt, der so nah an Europa liegt, von dem Europa so unmittelbar betroffen sein wird, dann wird diese Fähigkeit uns zwischen den Fingern verloren gehen.
Sagt der Strategieexperte Christoph Bertram. Er war Forschungsdirektor am renommierten International Institute for Strategic Studies in London und Chef der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die unter anderem die deutsche Regierung berät. Mehr zum Thema Libyen und Nahost finden Sie auf unserer Webseite unter www.drs.ch. In Ägypten begann der Umbruch vor genau einem Monat. Die Demonstration vom 25. Januar wurde zum Beginn des Aufstands gegen Hosni Mubarak. Und heute vor zwei Wochen wurde der Autokrat gestürzt. Doch das war erst der Anfang, sagen sich viele Ägypter und Ägypterinnen. Und sie demonstrierten heute Nachmittag abermals zu Zehntausenden in der Innenstadt von Kairo. Sie forderten den Rücktritt der Übergangsregierung und anderer Figuren, die mit dem Regime verbunden sind, einen Prozess gegen Mubarak und das Ende des Ausnahmezustands. Besonders aktiv ist weiterhin die junge Generation. Aus Kairo, Irene Meyer.
Der Tahrirplatz ist weiterhin im Zentrum der Aufmerksamkeit. Aber vor und nach der Kundgebung sind es zahllose andere Orte in Kairo, an denen der Geist der Revolution, wie sie es hier nennen, am Leben gehalten wird. Im traditionsreichen alten Café Kroppi zum Beispiel sitzen vier Kunststudenten und reden sich die Köpfe heiß. Mahmoud erklärt, was sie planen.
We are talking about politics and our way. How?
Wir wollen durch Kunst politisches Bewusstsein wecken, sagt der 24-jährige Student. An zentralen Plätzen in Kairo, unter den Nilbrücken zum Beispiel, würden sie Graffitis gestalten und gleichzeitig die grauen Mauern und Plätze verschönern. Die Idee sei aufgekommen, sagt Rami, ein angehender Maler, als sie gemeinsam nach den Kundgebungen die Straßen gereinigt hätten. Das Gefühl, Verantwortung mitzutragen für die Stadt und ihre Einwohner, dieses Gefühl beherrsche sie bis heute, sagt Rami, dessen Laptop auf dem Tisch die Ideen der vier kaum zu schlucken vermag. In einem Straßencafé in einer Seitengasse diskutieren etwa 20 junge Leute. Sie rauchen, sie lachen und sie schreiben Spruchbänder für die Demonstration. Das Volk will die alten Symbole des Regimes fallen sehen, liest ein Aktivist vor. Gemeint ist aber viel mehr als die Symbole, das Regime selbst und seine Strukturen. In dieser Gruppe sind viele, die den Aufstand im Kern mitgetragen und die Gewalt der Polizei am eigenen Leib erlebt und überlebt haben. Es sind jene, die nichts mehr fürchten, aber gleichzeitig die Gefahren heute am deutlichsten sehen, die keine Kompromisse einzugehen bereit sind. Premier Shafik, ein Mann des Mubarak-Regimes, hat keine Chance hier, obwohl er doch gerade Oppositionelle und Unabhängige in seine neue Regierung geholt hat, aber die Schlüsseldepartemente wie Verteidigung, Justiz, Außen- und Innenministerium in Regimehänden belässt. Und auch der Militärrat wird sehr skeptisch beobachtet, obwohl er doch jeden Tag neue Verhaftungen von engen Mubarak-Freunden bekannt gibt und obwohl Ex-Minister in Häftlingskleidung im Fernsehen vorgeführt werden. Der 32-jährige Grafiker Bassem gibt zu bedenken.
What steps that you are talking about? Ein
ehemaliger Innenminister, der den ganzen repressiven Polizeiapparat steuerte, sitzt nun nur wegen Korruption, fragt der 32-jährige Aktivist. Der müsse doch wegen Menschenrechtsverbrechen angeklagt werden. Mit Hosni Mubarak seien etwa 5% des Regimes weg, 95% des Apparates, der Strukturen und des Einflusses aber seien nach wie vor intakt, sind die Aktivisten überzeugt. Es ist ein Kräftemessen mit ungewissem Ausgang. Die Protestbewegung glaubt nach wie vor, die Macht liege in den Händen des Volkes. Und es ist in der Tat erstaunlich, wie vielen Bürgern man begegnet, die den Wandel auch künftig mit persönlichem Einsatz mittragen wollen. Ganz gewöhnliche und auch viele ältere Menschen. Das stellt auch Bassem fest. Die Menschen hier haben sich gewandelt und wir sind viele, sagt der Grafiker. Aber er räumt ein, dass es Stimmen gibt, die sagen, nun ist es genug. Darum gäbe es nur eines, aufklären und weiter mobilisieren. Jeanette, eine Aktivistin um die 30, glaubt, die Protestbewegung wäre nicht einschlafen, weil es kein Aufstand der Jungen gewesen sei, sondern aller Schichten der Bevölkerung. Die Jungen hätten die Kundgebungen nur organisiert. Und auch Jeanette spricht von diesem besonderen Verantwortungsgefühl, das die Ägypter ihrem Land gegenüber heute empfinden würden. Wie anders können wir uns erklären, dass es weitgehend ruhig ist im Land, praktisch keine Gewalt ausgebrochen ist in den letzten 2 Wochen, seit die Polizei verschwunden ist, fragt Jeanette. Und indem die Militärmachthaber völlig überlastet seien mit all den ungewohnten Aufgaben und Herausforderungen.
Aus Kairo berichtete Irene Meyer. Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio DRS. Weiter geht's hier mit Todesdrohungen in Pakistan. Zunächst aber ins Bundeshaus. Wie weiter nach einer Scheidung? Sollen beide Eltern gemeinsam das Sorgerecht für die Kinder erhalten? Seit Jahren kämpfen Väter dafür. Ihr Ziel schien schon fast erreicht. Die Revision des Scheidungsrechts stand kurz davor, im Parlament behandelt zu werden. Doch jetzt will die neue Justizministerin Simonetta Sommaruga nochmal über die Bücher. Neben dem Sorgerecht will sie auch die Frage der Unterhaltszahlungen neu geklärt haben und damit, so sagt sie, die Mütter stärken. Die Väter gehen deswegen auf die Barrikade. Wir hören gleich die Argumente der Justizministerin, doch zuerst zur Ausgangslage. Inlandredaktor Alexander Sauter.
Bei Scheidungen bekommen in der Regel die Mütter das Sorgerecht zugesprochen. Ein gemeinsames Sorgerecht ist zwar bereits heute möglich, aber die Ausnahme. Diese Ausnahme soll zum Regelfall werden. So war es in der ursprünglich geplanten Revision des Scheidungsrechts angedacht. Und dieses gemeinsame Sorgerecht sei zwingend notwendig, sagt Oliver Hunziker vom Verein für eine gemeinsame Elternschaft.
Es ist ein wichtiges Signal an die Eltern, dass sie beide auch bei Trennung oder Scheidung in der elterlichen Verantwortung bleiben, dass sie beide weiterhin für ihre Kinder sorgen sollen, daher auch der Name. Und das Recht auf Sorge ist ein Recht des Kindes und eben nicht ein Recht der Eltern.
Justizministerin Simonetta Sommaruga will die Frage nach dem Sorgerecht nun mit einem zweiten Punkt verknüpfen, mit dem der Unterhaltszahlungen. Diese ist besonders umstritten, denn wer Unterhalt zahlt, heute in der Regel der Mann, darf dabei nicht unter das finanzielle Existenzminimum fallen. Reicht das Geld aber nicht, muss die Frau für sich und ihr Kind Sozialhilfe beantragen. Zur Debatte steht jetzt, dass zahlende Väter unter das Existenzminimum gedrückt werden können. Ein unhaltbarer Vorschlag für Vätervertreter Oliver Hunziker.
Das ist eine Forderung, die natürlich jedem betroffenen Mann sehr sauer aufstößt, weil am Begriff Existenz und Minimum gibt es eigentlich nicht viel, das man nicht verstehen kann. In der Sache muss man das ganz bestimmt anschauen. Es hat hier Ungerechtigkeiten im System drin, die muss man korrigieren. Ob das jetzt der richtige Moment und der richtige Ansatz dafür ist, bleibt fraglich.
So wehren sich die Väter nicht dagegen, dass die Stellung der Mutter verbessert wird. Aber dies solle nicht über das Portemonnaie der Männer geschehen. Die Debatte um Sorgerecht ist also lanciert. Und dabei melden sich auch die Kritiker bzw. Kritikerinnen eines gemeinsamen Sorgerechts zu Wort. SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr, Präsidentin der Stiftung Kinderschutz Schweiz, hat grundsätzliche Bedenken, das gemeinsame Sorgerecht zum Regelfall zu erklären.
Wenn das gemeinsame Sorgerecht zu mehr Streitigkeiten um Kinderbelange führt, weil eben mehr Entscheide gemeinsam getroffen werden müssen, dann leidet das Kind, es erlebt sich als Gegenstand des Konflikts. Und das wissen wir, das ist für Kinder traumatisierend.
Fehr schlägt vor, die Frage nach der elterlichen Verantwortung separat zu regeln.
Deshalb müssen nacheheliche Regelungen, die Scheidungsfolgen möglichst so geregelt werden, dass das Kind aus der Schussbahn genommen wird, dass nicht um Kinderbelange gestritten werden muss, sondern dass diese geklärt sind in einer Scheidungskonvention.
Die Väter wollen das gemeinsame Sorgerecht zum Wohl des Kindes. Die Kritikerinnen wollen genau dies verhindern, ebenfalls zum Wohl des Kindes. Justizministerin Simonetta Sommaruga steht vor heiklen Entscheidungen.
Die Justizministerin vor heiklen Entscheidungen, wie sie die fällen will, Alexander Sauter hat Sommaruga gefragt.
Simonetta Sommaruga, die Väterorganisationen wollen das gemeinsame Sorgerecht zum Wohl des Kindes. Die Kritiker wollen genau dies verhindern, ebenfalls zum Wohl des Kindes. Wie ist da die Haltung der Justizministerin?
Ich bin tatsächlich der Meinung, dass wir das Wohl des Kindes ins Zentrum stellen sollen und dass wir alle Maßnahmen, Fragen im Zusammenhang mit dem Unterhalt, Fragen im Zusammenhang mit der Betreuung, dass wir alle Maßnahmen immer darauf hin überprüfen, dient das dem Wohl des Kindes oder dient es nicht dem Wohl des Kindes. Jetzt hofft man sozusagen, dass der Gesetzgeber in all diesen Fällen fast Wunder wirken kann, und da muss ich ein bisschen davor warnen. Die Aufgabe des Staates ist dafür zu sorgen, dass das Kind in dieser Situation nicht untergeht, dass es nicht im Loyalitätskonflikt noch mehr leidet, dass aber umgekehrt auch Kinder nicht doch sehr häufig in Armut aufwachsen müssen in diesen Situationen, weil Armut bedeutet in unserem Land auch soziale Ausgrenzung. Und ich glaube, wenn wir jetzt die Diskussion etwas wieder versachlichen können, dann ist insgesamt auch hier dem Kind gedient. Wir hatten jetzt diese Konflikte, wir haben erzürnte Väter und verängstigte Mütter, und wenn wir sie wieder zusammenbringen können, wie bei jedem Paar, eben bei Vater und Mutter, indem wir sagen, wir schauen gemeinsam hin, was braucht es jetzt, dann könnten wir insgesamt doch etwas gewinnen.
Die Debatte wurde eben neu lanciert, weil sie die Frage der Unterhaltszahlungen auch neu geregelt haben wollen. Viele Väter befürchten jetzt, dass man tiefer ins Portemonnaie greifen müsse. In Zukunft ist diese Angst berechtigt.
Ja gut, also ich glaube, es ist berechtigt, diese Frage anzuschauen, nachdem auch das Bundesgericht schon im 2008 gesagt hat, dass man eigentlich gegen die Rechtsgleichheit verstößt, indem man sagt, wenn nicht genug Geld da ist und sich Eltern scheiden lassen, dann bleibt der Mann bis zum Existenzminimum und die Frau muss dann halt schauen, wie sie durchkommt. Sie muss dann allenfalls zur Sozialhilfe gehen. Diese Situation der Rechtsgleichheit ist doch auch ein Bedürfnis, glaube ich, unserer Gesellschaft, das auch sehr wichtig ist, auch dringend ist. Aber noch einmal, ich möchte hier Mütter und Väter nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, insgesamt müssen wir eine Regelung finden, die eben sowohl bei der Verantwortung, und beide haben eben Verantwortung, ansetzt. Und Verantwortung heißt, dass man sich um das Kind kümmert, um das Wohl des Kindes, sowohl was die Betreuung, aber auch den finanziellen Unterhalt anbelangt.
Es sind ja wie zwei Problembereiche. Einerseits das gemeinsame Sorgerecht, andererseits die Frage nach den Unterhaltszahlungen. Warum werden diese beiden Punkte jetzt miteinander verknüpft?
Wenn es um das Wohl des Kindes geht, dann hat die Betreuung und der Unterhalt entscheidenden Einfluss, wie gut es diesem Kind geht. Und wenn wir hier Lösungen finden zugunsten des Kindes, dann haben wir echt etwas gewonnen. Wenn Eltern sagen, ich will mehr Rechte, ich will nicht mehr bezahlen, dann spürt man sofort, dann denken sie an sich und an ihre persönlichen Bedürfnisse. Das ist zwar legitim, aber es dient nicht automatisch auch dem Kind. Und wenn wir das Kind ins Zentrum rücken, dann müssen beide, Väter und Mütter, bereit sein und sagen, welches ist mein Beitrag in dieser schwierigen Situation, damit es dem gemeinsamen Kind möglichst gut geht.
Lässt sich mit einer solchen Verknüpfung aber auch eine Mehrheit schaffen? Man hat ja fast zum Teil den Eindruck, es entstehen da regelrechte Grabenkämpfe zwischen Mann und Frau.
Ich glaube nicht, dass Grabenkämpfe entstehen. Vor allem, wenn ja jetzt ein Dialog entsteht und dieser Dialog ist in Gang gekommen, nachdem am Anfang das ein bisschen heftig war mit diesen Pflastersteinen. Aber es hat dazu geführt, dass man miteinander spricht, dass man miteinander nachdenkt. Den Vätern habe ich gesagt, die Vorlage zu der gemeinsamen elterlichen Sorge, die war eben noch nicht unbestritten, bereinigt. Es braucht auch hier noch einen Prozess. Es gibt noch offene Fragen. Und ich glaube, wenn wir diesen Weg jetzt auch machen können, gemeinsam dann aber auch die Unterhaltsfragen anschauen, dann könnten wir insgesamt einen Weg finden, der sogar noch schneller ist. Also auch ich bin dialogbereit und ich glaube, unter diesen Voraussetzungen können und werden jetzt alle einen Schritt machen.
Justizministerin Simonetta Sommaruga befragt von Alexander Sauter. Vina Malik ist eine erfolgreiche Talkmasterin und Soap-Opera-Darstellerin und sie ist Pakistanerin. Seitdem die 25-Jährige beim Erzfeind Indien in der Ausgabe von Big Brother mitgemacht hat, spürt sie täglich, dass die Uhren in ihrer Heimat noch ganz anders ticken. Sie muss in Pakistan um ihr Leben fürchten. Karin Wenger hat die Entertainerin zu Hause in Lahore besucht.
Diwali ki mithai mein kiss, man kiss. Nice smooch.
Ein simpler Kuss war der Stein des Anstoßes. Dabei hatte Vina Malik ihren indischen Liebhaber im Big Brother House nicht einmal wirklich geküsst. Sie hatte den Kuss bloß angekündigt. Das sei zu viel, fanden die pakistanischen Islamisten und sprachen eine Reihe von Todesdrohungen gegen sie aus und erließen Fatwas, islamische Rechtsgutachten.
It was shocking for me because I was not expecting the reaction which I have faced.
Sie sei schockiert gewesen, als sie von den Reaktionen in Pakistan gehört habe. Das habe sie nicht erwartet. Als Pakistanerin wisse sie doch genau, wie weit sie gehen dürfe und was nicht erlaubt sei, erzählt die 25-Jährige in ihrem Haus in Lahore. Seit sie zurückgekommen ist, hat die Schönheit mit den langen schwarzen Locken und den gekonnten Augenaufschlägen das Haus nicht mehr oft verlassen. Dieses oder zumindest eines ihrer vielen Häuser liegt in einer neu gebauten Siedlung am Rande von Lahore. Malik sitzt in einem schwarzen Minirock neben einem Teddybären auf der Couch. Sie sagt, bewaffnete Leibwächter habe sie zwar schon seit langem, aber jetzt fühle sie sich in Pakistan wie in einem großen Big Brother Haus. Denn der angekündigte Kuss und dass Wiener Malik in kurzen Hosen anstatt voll bekleidet mit Pamela Anderson im Pool des Big Brother Houses geschwommen war, hatte die Gemüter in Pakistan erhitzt. Zumindest die der Islamisten. Was du gemacht hast bei Big Brother, kannst du weder deinem Vater noch deinem Bruder und auch nicht deinem Sohn zeigen, falls du einen hast. Es ist erschütternd. Ereiferte sich ein islamischer Geistlicher in einer pakistanischen Fernsehdebatte mit Wiener Malik. Diese ließ sich jedoch nicht den Mund verbieten. Wenn er unbedingt den Islam propagieren wolle, dann solle er zuerst vor der eigenen Haustür kehren. Zum Beispiel bei all jenen, die im Namen des Islams mordeten, oder bei den Politikern, die den Islam predigten, selbst aber korrupt seien. Wieso aber sie Wiener Malik attackieren? Weil sie ein einfaches Ziel sei. Eine Frau, konterte die sichtlich aufgebrachte Wiener im pakistanischen Fernsehen. Sie hatte Erfolg damit, zumindest bei der liberalen, allerdings eingeschüchterten Mittel- und Oberschicht Pakistans. Denn diese war weitgehend verstummt, nachdem der Gouverneur von Punjab vor 2 Monaten im Namen des Islams von seinem Leibwächter erschossen worden war. Der Gouverneur hatte sich gegen das Blasphemiegesetz gewehrt, laut dem Gotteslästerer zum Tode verurteilt werden können, das jedoch hauptsächlich für persönliche Fehden missbraucht wird. Nun hatte sich Wiener Malik gegen einen dieser islamischen Fundamentalisten gewehrt, die in Pakistan zunehmend an Einfluss gewinnen. Über Nacht sei sie zur Heldin der Liberalen, der Jungen, Kinder und Frauen geworden, sagt sie nicht ohne Stolz.
They stood up for me and I was like, Wiener, go ahead, we are with you, you go join politics. We want you to be the president of Pakistan, get into politics. We
are there. Frauen hätten sie ermuntert, weiterzumachen. Sie sollen in die Politik eintreten und sogar Staatspräsidentin werden. Die Leute, die sie ermuntert hätten, würden die Misere in der Gesellschaft kennen, die Unterdrückung der Frauen und die Gewalt der Islamisten, aber sie hätten den Mut nicht, sich dagegen zu wehren. Denn ja, Pakistan sei zwar eine islamische Republik, aber eine voller Doppelmoral, kritisiert Wiener Malik.
When they talk, say that it's Islamic Republic of Pakistan, at the same time, you know, if you look at the yearly consumption of alcohol here and people...
Man solle bloß mal den jährlichen Alkoholkonsum anschauen. Der sei ziemlich hoch in diesem islamischen Land, in dem Alkohol eigentlich verboten sei. Man gehe durchaus an Privatpartys, aber niemand gebe öffentlich zu, dass er trinke. Zudem sei es okay, wenn Männer in der indischen Filmindustrie Karriere machten, aber wenn das eine Frau wage, dann werde sie zu Hause verdammt. Pakistan sei eben ein Land, in dem Frauen nur halb so viel wert seien wie Männer. Eine Frau, die kein Brautgeld zahle, werde verbrannt. Eine Ehebrecherin werde mit Säure übergossen. Aber was geschehe mit einem Ehebrecher oder einem nutzlosen Ehemann? Nichts. Mit dieser Doppelmoral müsse ein für alle Mal Schluss sein, fordert Wiener Malik. Dafür wolle sie kämpfen. Nicht in der Politik, sondern als Entertainerin. Seit dem Streit mit dem Mullah hätten ihr verschiedene Fernsehstationen Angebote gemacht. Sie habe gesagt, ich komme... Aber ich will eine Sendung, in der ich die Probleme unserer Gesellschaft thematisieren kann und die Heuchlerei. Mal sehen, welcher pakistanische Fernsehsender dazu noch den Mut hat.
Karin Wenger zu Besuch bei Wiener Malik. Mehr über den religiösen Fanatismus in Pakistan hören Sie in der Sendung International morgen um 9 Uhr auf DRS2 oder am Sonntag um 19.30 Uhr auf DRS1, um 18.30 Uhr auf DRS1.
Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber und für die Nachrichten Thomas Künzi. Am Mikrofon war Philipp Scholkmann. Das Echo der Zeit hören Sie in der zweiten Ausgabe um 19 Uhr auf DRS2 und DRS4 News und auf der Musikwelle oder im Internet echo.drs.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.